You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you in a court of law. What do you gotta say?
Ja, ich begrüße euch zu den Korax Antifa News. Wir wollen heute einen Blick auf rechtsextreme Strukturen in der Bundeswehr werfen. Es gibt eine Reihe von Recherchen, die aufzeigen, dass dieses Netzwerk weitaus größer ist als das, was man vielleicht vormals vermutet hatte, als dieses Thema schon mal auf dem Tableau stand, und die Reaktionen darauf scheinen irgendwie nicht angemessen zu sein. Wir wollen außerdem mit einem lokalen Fokus auf einen Gerichtsprozess schauen, der heute hier in Halle beginnt. Es geht um die Neonazi-Angriffe vom 1. Mai 2017, und dann wollen wir nach Riesa schauen. Dort wird nämlich der Bundesparteitag der AfD stattfinden, und dagegen haben sich Proteste angemeldet.
Hier und da wird sie noch gesehen, die Gefahr, die zum Beispiel auch in Europa Einzug gehalten hat, weil Nationalisten immer mehr ihren Hass nach einem Muster schüren, der ja irgendwie mal überwunden werden sollte durch so etwas wie die EU. Das ist jedenfalls ja der Gründungsmythos, ob der mit der Realität so viel zu tun hat. Geschenkt an dieser Stelle bei den Antifa-Nachrichten, wo man immer wieder konstatiert, Woche für Woche, dass der autoritäre Nationalismus stärker wird, dass sich eine Politik der Rohheit breit macht. Und da kann man vor die eigene Haustür schauen, nach Halle. Man kann auch ein bisschen weiter schauen. Budapest, Warschau, Wien, Rom. Überall werden Töne angeschlagen, wird eine Politik betrieben, wie man sie bis vor kurzem noch für unmöglich hielt. Und das auch in dem Jahr 2019, wo zum Beispiel hier drei Landtagswahlen anstehen. Sachsen, Brandenburg, Thüringen, und in allen drei Ländern könnte die AfD stärkste Kraft werden. Wer dazu Negatives verspürt, ist hier richtig, hier bei den Antifa-Nachrichten, wo wir zu einer Veröffentlichung kommen, die im Dezember so ein bisschen was offengelegt hat. Die Taz berichtete zuerst darüber, wie sich Bundeswehrsoldaten, wie sich Polizisten und andere in einem bundesweiten Netzwerk zusammengetan haben und dort zum Beispiel über Gewalt und Umsturzpläne gesprochen haben, wie sie sich in Chats und bei realen Treffen ausgetauscht haben, wie auch viele Mitglieder dieser Gruppe Zugang zu Waffen hatten. Die Taz berichtete als erstes über Hannibals Schattenarmee, so hieß der erste Taz-Artikel dazu. Wir hören eine der Autorinnen, wir hören Christina Schmidt.
Hannibal ist ein früherer Bundeswehrsoldat, aber kein ganz normaler Soldat, sondern von der Eliteeinheit KSK, also dem Kommando Spezialkräfte. Das ist so eine der wichtigsten Einheiten, die deutsche Bundeswehr hat. Und Hannibal hat aber auch ein recht interessantes Privatleben, denn in seiner Freizeit hat er ein Chat-Netzwerk administriert und organisiert, in dem sich Leute vernetzen konnten, die sogenannte Prepper sind. Also das sind Menschen, das kommt vom Englischen to prepare, auf Katastrophen vorbereiten. Also das kann erstmal irgendwie ein Sturm sein oder eine Flut oder ein Stromausfall. Und die fragen sich dann, na, was macht man denn eigentlich, wenn so diese normale Infrastruktur nicht mehr besteht. Durch Ermittlungen des Generalbundesanwaltes ist dann allerdings bekannt geworden, dass sie sich eben doch nicht nur mit Stürmen und Stromausfällen beschäftigen und wie man dafür die richtigen Konservendosen hortet, sondern dass die darin auch nachgedacht haben, wie es denn eigentlich wäre, wenn dann so ein Katastrophentag eintritt, also so ein Tag X, ob man den nicht auch nutzen könnte. Und da gab es einige Männer, vor allem in Norddeutschland, die dort überlegt haben, könnte man diesen Tag X nicht auch nutzen, um diejenigen zu inhaftieren und vielleicht auch zu erschießen, die überhaupt erst schuld daran sind, dass solche Katastrophenzustände entstehen können. Und diese Männer denken dabei an Leute aus dem linken politischen Spektrum. Also da geht es wirklich um linke Politiker oder um Leute von linken Organisationen oder auch linke Journalisten. Und diese Männer, das wird ihnen vorgeworfen, sollen geplant haben, dass man eben solche Leute dann ja ganz einfach mal liquidieren könnte. Und Hannibal ist eben die Person, die dieses Chat-Netzwerk überhaupt erst zur Verfügung gestellt hat und administriert hat. Und er ist auch derjenige, der dieses Chat-Netzwerk mit Informationen speist. Also er behauptet, dass das aus Behörden kommt, dass er Interna hat aus der Bundeswehr und dass er eben die Leute informieren könnte, was die Medien oder auch Politiker verschweigen. Und das ist aber nicht das einzige Netzwerk, was er aufgebaut hat, denn Hannibal ist gleichzeitig auch noch der Vorsitzende und Gründer eines Vereins. Dieser Verein heißt UNITA. Und UNITAR ist ursprünglich mal gegründet worden, um Spezialkräfte zu vernetzen, also Leute wie ihn, also vom KSK beispielsweise oder vom SEK. Da sollten sich diese Leute in ihrer Freizeit eben vernetzen können, um beispielsweise auch Jobs in Anschluss an ihren Dienst zu finden oder auch um zu trainieren. Das klingt auch erstmal alles ziemlich harmlos, so ein bisschen ähnlich wie bei den Preppern. Man kann sich ja mal auf irgendetwas vorbereiten und so ein bisschen trainieren, aber auch in diesen Vereinen tummeln sich eben Leute, die weit militaristischer an diese ganze Sache herangehen, also die dann eben nicht ein bisschen Kampfsport üben, sondern die dann eben sich von russischen Trainern ausbilden lassen, wie man beispielsweise mit Messern jemanden umbringt. Und mit diesem Netzwerk haben wir uns eben beschäftigt und wir sehen dort überall Überschneidungen, also diese Prepper-Gruppe und UNITAR, die hängen eng miteinander zusammen. Und das Besorgniserregende, was wir darin gefunden haben, ist, dass sich dort eben lauter Leute tummeln, die eigentlich für den Staat arbeiten, also die eigentlich dafür zuständig sind, den Staat überhaupt erstmal aufzubauen. Also Polizisten, Anwälte, Politiker. Und wenn die dem Staat nicht vertrauen und eigentlich planen, so eine Art Staat im Staat oder so eine eigene Struktur aufzubauen, dann halten wir das für höchst bedenklich.
Knapp 200 Menschen sind es, die allein in der Bundeswehr in einem rechtsradikalen Netzwerk agieren. Da kann man einwenden, naja, Bundeswehr, das ist ja der direkte Rechtsnachfolger auch der Wehrmacht. Da sind die rechtsradikalen Netzwerke also irgendwie auch hausgemacht. Nun mittlerweile laufen auch gegen einzelne Mitglieder Ermittlungsverfahren. Diese Ermittlungsakten sind auch Teil einer Recherche, die Journalisten am Ende des letzten Jahres aufgetrieben haben, im Zuge ihrer Recherchen. Und erst diese Arbeit, vor allem der Taz zum Beispiel, lieferte öffentlich Hinweise auf ein breites Netzwerk, auf rechte Strukturen in der Bundeswehr. Kopf des rechten Netzwerkes ist ein Mitglied der Kommando Spezialkräfte, also einer Sondereinheit der Bundeswehr. Diese Person hat auch Kontakt zu einem Mitglied des militärischen Geheimdienstes, des MAD, und wurde eben von diesem vor den Ermittlungen gewarnt. Wir hören den Journalisten und Publizisten Lucius Teitelbaum über die rechten Strukturen in der Bundeswehr und die Hintergründe.
Ich glaube, dass tendenziell Organisationen wie Geheimdienste sowieso eher rechtslastig sind. Also dass da, wird gesagt, das nicht so ein attraktiver Arbeitsplatz für Linke ist. Dass die in der Tradition von einem rechten Antikommunismus stehen. Also so der Feind steht links, dass sie sich das auch über das Ende des Kalten Krieges hinaus bewahrt haben. Eine Armee ist halt ein Mikrokosmos für sich und eine sogenannte Blackbox. Ist, glaube ich, unterschiedlich. Also es gibt ja schon auch Bundeswehrbeauftragte, die dann Berichte jährlich rausgeben etc. Das Problem wird dann, oder ist es dann, wenn man halt so abgeriegelte Bereiche hat, wie halt zum Beispiel den MAD oder halt das Kommando Spezialkräfte. Also die funktionieren eigentlich eher so als Blackbox. Also man weiß nicht, was sie tun, man weiß nicht, wo sie eingesetzt werden oder man ist zumindest bloß darauf angewiesen, quasi an Informationen, was die freiwillig herausgeben. Und da ist einfach die Erfahrung, dass das relativ wenig ist, beziehungsweise man natürlich nichts über sich rausgibt, was einen selber in die Bredouille bringt. Also das ist nicht mehr demokratisch kontrollierbar offensichtlich. Also sowohl KSK, MAD, vielleicht auch noch andere Teile von der Bundeswehr, da hat man aber mehr Zugriff zu, sind halt damit halt so ein bisschen fernab von Kontrolle, von einer echten Kontrolle.
Ja, Lucius Teitelbaum arbeitet seit Jahren zum Thema Rechtsradikale und Bundeswehr. Er hier über Todeslisten, über Waffenhortung und über eine Schattenarmee, also über rechte Strukturen in der Bundeswehr.
Ich glaube, es gibt unterschiedliche Sachen in der Bundeswehr, die problematisch sind. Also es gibt einmal so einen neotraditionalistischen Flügel, der halt nach rechts weithin offen ist, der sich in der Tradition von der Wehrmacht zieht. Das ist durchaus auch im Offizierskorps zu finden. In den einfacheren Mannschaftsgraden gibt's halt quasi eine rechte Stimmung oder Leute, die halt ein rechtes Weltbild pflegen. Das sind dann diese sogenannten Einzelfälle, die dann immer wieder auffallen. Aber wenn man sich die genauer anschaut, sind da auch Fälle dabei, die halt eben nicht nur Einzelpersonen betreffen, sondern halt ganze Einheiten oder halbe Einheiten, wo man dann merkt, ja, okay, es geht halt nicht nur darum, dass es halt die Verfehlungen von Individuen sind, sondern dass es tatsächlich halt in bestimmten Truppenteilen problematisch ist. Und ich glaube, dass der gesellschaftliche Rechtsdruck, von dem ja viel gesprochen wird, ich weiß nicht, ob der Rechtsdruck überhaupt das gute Wort ist dafür, ich glaube, das ist halt vor allen Dingen eine Aktivierung von was latent schon vorher vorhanden war, dass der sich natürlich auch in der Bundeswehr fortsetzt, dass die Bundeswehr vielleicht ein bisschen auch anfälliger ist, also dass sie nicht einfach bloß ein Querschnitt durch die Bevölkerung ist, sondern es gibt ja da mehr Männer als Frauen, es gibt mehr Ostdeutsche und es gibt mehr Spätaussiedler. Das sind halt Gruppen, die tendenziell anfälliger sind für extrem rechte Ideologie. Von daher besteht zu befürchten, dass es da halt der Rechtsruck nochmal stärker anschlägt. Aber man muss auch ganz ehrlich sein, es gibt dazu keine validen Statistiken. Es gibt keine quasi Befragungen, was halt die Leute wählen würden oder so. Also es ist bloß erstmal eine Vermutung.
Ja, ein rechtes Untergrundnetzwerk soll sich in Deutschland gebildet haben. Das besonders Beunruhigende daran, die Spuren führen direkt zu Spezialeinheiten von Polizei und Bundeswehr. Darüber berichtete die Taz in den letzten Wochen in einem groß angelegten Rechercheprojekt. Wir hören nochmal eine der Autorinnen.
Da sind ja Leute aus allen möglichen gesellschaftlichen Bereichen dabei. Und was wir aber gemerkt haben, ist, dass die eben auch Unterstützer haben. Also es ist nicht nur so, dass es dann irgendwie so diesen harten Kern gibt von Leuten, die eben Straftaten geplant haben sollen, sondern es gibt dann so Leute drumherum, die das alles irgendwie nicht bedenklich finden. Also die Bescheid wissen, dass sich da Leute auf sowas vorbereiten und die Bescheid wissen, dass sich dort Leute angeblich geheimes Material zuschicken, was sie aus irgendwelchen Behörden haben, die auch Bescheid wissen, dass dort Leute sitzen, die bei rechtsextremen Verlagen sich Bücher bestellen oder auch dort an deren Seminaren teilnehmen. Und das finden die irgendwie alles okay. Und das ist eine Frage, die uns tatsächlich ziemlich umtreibt, ob das mangelnde Sensibilisierung ist, also dass es dann einfach mal der Chef in so einer Polizeistation nicht bemerkt oder so der Kommandeur in der Bundeswehr nicht sehen will. Letztendlich läuft es wahrscheinlich darauf hinaus, dass sich viel mehr Leute, Behörden, Polizeien, Einrichtungen immer die Frage stellen müssen, ist das wirklich okay, dass derjenige dort gerade eine rechte Gesinnung hat? Ist das einfach nur eine Meinung oder ist das gefährlich?
Ja, Elitesoldaten, Bundeswehrreservisten, noch Mitarbeiterinnen des Verfassungsschutzes sollen dabei sein in einem rechten Untergrundnetzwerk in Deutschland. Eine Schattenarmee mit Verbindungen zu Spezialeinheiten in Bundeswehr und Polizei soll es geben. Es gab auch konkrete Pläne mit Anschlägen auf antirassistische Politikerinnen. Genau das ist das Ergebnis einer langen Recherche der Taz und wir hören nochmal eine der Autorinnen, Christina Schmidt.
Das ist natürlich ein Problem, dass wir davon ausgehen, dass in diesen Netzwerken Leute mit wichtigen Funktionen sitzen. Wenn wir eben davon ausgehen, dass SEK-Beamte oder LKA-Beamte Mitglied sind oder teilweise sogar gegen sie ermittelt wird, müssen sich die Ermittler natürlich fragen, wen können wir da jetzt involvieren? Und das war ein sehr bemerkenswerter Moment in Mecklenburg-Vorpommern. Da sind die Beschuldigten ein Anwalt, aber auch ein Polizist. Und da hatten sich die Ermittler entschieden, das eben über die Landesbehörden hinweg zu machen und haben sogar den Innenminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern, Lorenz Kaffier, erst unmittelbar vor den Durchsuchungen überhaupt erst davon informiert, dass das jetzt passieren wird. Und das ist schon ein außerordentlicher Vorgang und ein sehr interessanter. Und daran sieht man, wie kompliziert das für die Ermittler sein muss, in solchen Milieus, also quasi gegen eigene Kollegen zu ermitteln. Natürlich ist schon die Frage, wenn sich dort solche Leute vernetzen und die sind alle bewaffnet und die sind alle trainiert und sie haben eben Zugang zu bestimmten Ressourcen und sie reden davon, dass sie Waffendepots anlegen und Safehouses haben und sie kundschaften eben Liegenschaften aus, wo nur sie hin können, also die sich eben zu so einer verschworenen Gemeinschaft zusammentun. Klar ist die große Frage, wie viel Gefahr von ihnen ausgeht.
Von einem Blick auf rechte Strukturen in der Bundeswehr bundesweit zu einem lokalen Fokus, denn heute an diesem Donnerstag beginnt in Halle ein Prozess gegen Neonazis. Um das richtig einzuordnen, worum es da geht, hier nochmal einen Rückblick auf das Jahr 2017. Läuft nicht, das war das Motto eines breiten antifaschistischen Bündnisses und Nice to beat you, das war das Motto von mehreren Antifa-Gruppen, die dazu aufgerufen hatten, einen in Halle geplanten Nazi-Aufmarsch zu verhindern. Und man muss sagen, die Mottos dieser verschiedenen Aufrufe waren keine leeren Versprechungen. Die ca. 400 Nazis, die aus verschiedenen Teilen der Bundesrepublik angereist waren, mussten unverrichteter Dinge wieder abziehen. Nachdem sie sich mehrere Stunden lang die Beine in den Bauch gestanden hatten, war am Nachmittag irgendwann klar, es würde keine Nazi-Demonstration in Halle geben. Über 3000 Menschen hatten sich in Halle auf die Beine gemacht, um gegen diesen Nazi-Aufmarsch zu protestieren, und drei große Blockaden waren es, die den Nazis den Weg versperrten.
So berichtete Radio Korax vor anderthalb Jahren über den 1. Mai 2017 in Halle. Die Partei Die Rechte hatte bundesweit nach Halle mobilisiert, letztendlich aber kamen die Neonazis nicht weit. Der Gegenprotest sorgte dafür, dass es keinen Platz gab für den rechten Aufmarsch. Die angereisten Neonazis konnten nicht laufen, einige versuchten noch in andere Städte zu reisen, um dort agieren zu können, der Großteil der Neonazis aber steckte am Bahnhof fest.
Daraufhin fuhren zwei Autos am Nachmittag durch Halle, besetzt mit Demonstranten, die wohl frustriert waren und da auf, kann man wohl so sagen, auf Jagd auf Gegendemonstranten gegangen sind, um so auch, das ist jetzt natürlich eine Spekulation, ihrem Frust freien Lauf zu lassen, dass eben sie nicht laufen konnten.
Sagt die Anwältin Henriette Scharnhorst. Frust hin oder her. Klar ist, in der Nähe des Hauptbahnhofes begann eine Gruppe Neonazis aus Autos heraus mehrere Menschen mit Steinen zu bewerfen. Dabei wurde eine Person verletzt. Außerdem zog ein Teil der Gruppe weiter zum Holzplatz und griff dort eine Maiwandergruppe an. Dabei wurde ein junger Mann von einem der Neonazis mit einem Starkstromkabel mehrfach auf den Kopf geschlagen. Zwei Personen aus dieser gewalttätigen Gruppe sind nun angeklagt. Der Vorwurf lautet auf gemeinschaftliche gefährliche Körperverletzung. Der 40-jährige Mann und die 42-jährige Frau, die ab heute vor dem Landgericht Halle stehen, gehören zu der Neonazi-Gruppe Aryans.
Die kommen aus dem Raum Hessen und haben ja auch bei der Tat Pullover getragen mit der Aufschrift Aryans Support Your Race. Das ist eine Gruppe von Neonazis, die auch große Überschneidungen mit der Gruppe Division Braune Wölfe haben. Die Personen, die da auch jetzt in Halle anwesend waren, wurden in Teilen auch schon deutschlandweit gesichtet bei Neonazi-Aufmärschen. Also das sind auf jeden Fall organisierte Nazis.
Organisierte Nazis mit Waffen ist zu ergänzen. Gefunden haben die ermittelnden Behörden in der Wohnung des Angeklagten nämlich zahlreiche Waffen wie Pistolen und Böller sowie Nazi-Devotionalien wie eine SS-Fahne. Das berichtet die Süddeutsche Zeitung. Diese Ermittlungen überraschen, nimmt es die Staatsanwaltschaft in Halle zumindest nicht besonders ernst mit dem politischen Hintergrund der Tat. Denn der heutige Prozessbeginn vor dem Landgericht findet so nur statt, weil die Nebenklage intervenierte, die durch die Nazis verletzte Personen vertritt.
Ja, die Situation war so, dass die Staatsanwaltschaft tatsächlich eben Anklage vor dem Strafrichter erhoben hatte. Eine extrem schmale Anklage, in der mit keinem Wort der politische Hintergrund oder die Motivation der Täter erwähnt wurde. Der Strafrichter, das ist also die niedrigste, niedriger kann man es letztendlich nicht hängen. Und das war aus unserer Sicht nicht angemessen vor dem Hintergrund, was da in Halle passiert ist. Aus diesem Grund haben wir Beschwerde erhoben, dass das Landgericht wegen der besonderen Bedeutung der Taten die Sache übernehmen soll. Und das ist dann auch erfolgt.
Jetzt beginnt also der Prozess gegen zwei Personen aus der gewalttätigen Neonazi-Gruppe, die am 1. Mai 2017 mehrere Menschen verletzte. Dass der politische Hintergrund der Tat für die Staatsanwaltschaft zunächst nicht der Rede wert war und auch die neue Anklageschrift äußerst dünn bleibt, scheint in der deutschen Justiz kein Einzelfall. Die Staatsanwältin in Halle erklärt zu dem Fall:
Die von den Angeklagten gezeigte Aggressivität geht nicht über das hinaus, was bedauerlicherweise im Umfeld sogenannter politischer Veranstaltungen inzwischen üblich ist.
Der zweite Nebenklageanwalt Sebastian Schamer zu dieser Einschätzung einer rechten Gewalttat, bei der mehrere Menschen verletzt wurden.
Das ist eine Verharmlosung von rechter Gewalt. Wenn das übliches Alltagsgeschehen ist, dann weiß ich nicht. Also wenn man akzeptiert, dass Neonazis mit verschiedenen Fahrzeugen Menschen in der Stadt Halle jagen und angreifen und sagt, naja, ist ja nicht so schlimm, das können wir ja quasi wie eine Schwarzfahrt behandeln, dann hat die Staatsanwaltschaft Halle ein Problem. Und dieses Problem sehe ich im Übrigen nicht nur da, sondern auch bei anderen Staatsanwaltschaften, gerade in Sachsen-Anhalt, aber auch in Sachsen oder Thüringen, wo mitunter, das sind nicht alle, aber mitunter einzelne Staatsanwälte einen Duktus in ihren Schreiben oder Entscheidungen haben, der an die Sprechweise von AfD-Politikern erinnert.
Nachdem also Nazis schlagend durch die Stadt ziehen können, scheint die hallische Staatsanwaltschaft zunächst keine ernstzunehmende rechte Gewalttat darin zu sehen. Der Nebenklage ist zu verdanken, dass die Angeklagten doch noch als gewalttätige Neonazis vor Gericht kommen. Es bleibt abzuwarten, ob im Laufe des Prozesses weitere Gewalttaten bewiesen werden können, was wiederum zu weiteren Anklagen führen könnte. Denn die Täter traten ja nicht nur zu zweit auf. Und es bleibt abzuwarten, inwiefern das Gericht den ultrarechten Hintergrund der beiden Angeklagten in den Verhandlungen ausleuchten wird.
Das bleibt abzuwarten und wir hier bei Radio Korax, auch in den Antifa-News, werden diesen Prozess hier in Halle weiterhin begleiten und schauen, was da für Ergebnisse noch zutage befördert werden. Die Liste an Momenten im vergangenen Jahr, in denen die AfD zeigte, wie recht sie ist, diese Liste ist lang. Besonders einprägsam war die Demonstration in Chemnitz, bei der AfD-Mitglieder den Schulterschluss mit Neonazis und rechten Hooligans begangen haben. Dieses Wochenende treffen sich Parteimitglieder erneut in Sachsen, genauer in Riesa, zum Bundesparteitag. Dort sollen die Weichen für das kommende Jahr gestellt werden. Der Ort des Parteitags ist strategisch gewählt. Im September finden in Sachsen Landtagswahlen statt und laut Umfragen könnte die AfD nach der CDU die zweitstärkste Kraft werden. Auch ein Mitglied des Bündnisses AfD-AD hält die Ortswahl für ein strategisches Moment.
Also das ist tatsächlich ziemlich strategisch klug gewählt von der AfD, sowohl zeitlich als auch von den Infrastrukturen her. Riesa liegt halt quasi in diesem Dreieck zwischen Chemnitz, Leipzig und Dresden und besitzt die große Sachsener Rela und bietet den AfD-Menschen eine große Bühne. Und auch die rechten Strukturen in Riesa besitzen eine sehr lange Tradition, dass beispielsweise die NPD-Kader hier in Riesa vor Ort wohnen und auch der Verlagssitz der Deutschen Stimme hier in Riesa ihren Sitz haben. Und das prägt irgendwie auch eine Stadt und bietet Rückzugsräume für rechte Strukturen. Und das nutzen natürlich auch die AfD, um sich hier breit zu machen.
Der Parteitag der AfD in Riesa soll natürlich nicht ohne Protest und Widerspruch ablaufen. Es gibt immer wieder Antifaschistinnen und Antifaschisten, die sich zusammentun, um Widerspruch zu organisieren. So auch in Riesa. Ein breites Bündnis organisiert am kommenden Wochenende Proteste.
Also wir sind die Initiative AfD-AD. Wir haben uns im November gegründet, nachdem die AfD verkündet hat, in Riesa ihren Bundesparteitag abzuhalten. Und im Kern haben wir uns aus jungen RiesererInnen gegründet, an die sich der Rieserer Appell angehangen hat, die schon seit mehreren Jahren antifaschistische Arbeit gegen die NPD leisten. Und nun haben wir uns zusammengetan und ein breites Bündnis aufgestellt aus Parteien wie zum Beispiel der Linken, den Grünen und der SPD und auch Gewerkschaften. Das ist unser großes Bündnis und das, was wir vorhaben, sind sogenannte Aktionstage, wo im Vorfeld schon inhaltliche Punkte gegen die AfD gesetzt werden sollen. Gestern lief zum Beispiel ein Vortrag von dem Soziologen und Publizisten Volkhard Mosler aus Frankfurt über den Zustand der AfD und wie man sich auch gegen sie stellen kann, mobilisieren kann gegen diese Kräfte. In den kommenden Tagen sind dann die Aktionstage geplant mit einer gemeinsamen Anreise aus Chemnitz, Dresden und Leipzig am Samstag, wo wir dann gemeinschaftlich um 12 Uhr unseren Demonstrationszug beginnen möchten.
Dass linkes und antifaschistisches Engagement in Sachsen und gerade in Riesa einen schwierigen Stand hat, das bekommt aktuell auch die Initiative AfD-AD zu spüren. Die AfD nutzt ihre Verbindungen zu lokalen Neonazis und NPD-Anhängern, um die Proteste gegen den Parteitag am Wochenende zu unterbinden. Damit hat sie zum Teil leider Erfolg.
Wir machen das halt tatsächlich ziemlich klug mit der NPD und der AfD, dass sie nicht konkret äußern, miteinander zu arbeiten. Beispielsweise wurde vor 2 Tagen von dem Jürgen Ganzel, dem Stadtratsvorsitzenden der NPD, ein Schreiben abgesetzt an die Stadtverwaltung, dass unser Konzert abgesagt werden sollte, weil im Zuge des AfD-Bundesparteitags und unserer Demonstration ein linksradikales Bündnis sich zusammensammelt und hier ein zweiter G20 hervorbeschworen wird. Und darauf ging dann auch die CDU ein mit unserem Oberbürgermeister Marco Müller. Und die Kooperationsgespräche nun am Montag liefen so, dass unser Konzert, was eigentlich Höhepunkt unserer Abschlusskundgebung sein sollte, verhindert wurde und so nicht durchgesetzt wurden. Das zeigt vielleicht auch ganz tiefgreifend, wie rechte Strukturen auch bei der CDU auch anknüpfen über die NPD und AfD und wir da sehr harten Widrigkeiten ausgesetzt sind, dass wir solche Konzerte die von einem breiten Bündnis unterstützt werden, unterbunden werden.
Die Initiative AfD-AD hält trotz Einschränkungen durch die Stadt Riesa an ihrem Protest fest. Am Samstag, den 12.01., ruft sie zur Demonstration gegen den Bundesparteitag der AfD auf. Die Demonstration beginnt 13 Uhr am Bahnhof in Riesa. Infos zur Anreise und zum Ablauf gibt es auf der Seite afd-a.de. Die Initiative arbeitet übrigens auch daran, antifaschistisches Engagement im Raum Riesa dauerhaft zu stärken, denn diese Strukturen fehlen derzeit, um für das Wahljahr 2019 vorbereitet zu sein.
Die antifaschistischen Strukturen hier in Riesa sind bislang noch sehr schwach. Es gab, wie gesagt, diesen Riesaer Appell, die einiges tun, aber nicht ausreichend etwas tun. Und gerade in Hinsicht auf die Landtagswahlen 2019, wo die Prognosen halt so ausschauen, dass die AfD doch sehr stark sein wird, müssen wir jetzt nun die richtigen Weichen stellen und uns zusammenraffen. Und mit der Initiative AfD-AD steht hinter uns ein breites Bündnis, worauf wir aufbauen können. Und wir werden über das Jahr hinweg weiterhin politische, antirassistische Arbeit tätigen, die eben nicht mit der Demonstration aufhört, um ein antifaschistisches Netzwerk aufbauen zu können, auch hier in Riesa.
Das waren soweit die Korax Antifa News, die ihr wie immer nachhören könnt unter freie-radios.net. Ansonsten hören wir uns in diesem Format wieder am nächsten Donnerstag.